Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Bau schon wieder im Vorwärtsgang.
Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum.
In die Mitte, Lasogga!
Luis Holtmann! Der HSV führt!
Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wieder Anki
und Fiete
und Nando.
Ja, heute leider ohne den Krischan, der ist nämlich leider ohne Internet. Naja, was soll man von Bremen auch sonst groß erwarten? ja, wir starten heute mit Folge 13 des Volksparkgeflüster und blicken auf das Spiel am Samstag gegen Bielefeld zurück, was ja leider 2:0 verloren ging. Aber am Anfang möchten wir euch noch kurz was richtigstellen und ich übernehme dann Nando gerade mal.
Genau, wir haben in Folge 12 uns etwas negativ und mit viel Kritik über die Verabschiedung von Dennis Diekmeyer seitens des HSV geäußert und müssen das nochmal unbedingt richtigstellen und hier auch nochmal beim HSV Abbilde leisten, denn Sandhausen war gegen eine Verabschiedung vor dem Spiel aus Gründen der Konzentration und Vorbereitung für das Spiel, sodass der HSV sehr wohl das Interesse hatte, Dennis Diekmeyer ordnungsgemäß vor dem Spiel, wie wir das auch kennen, zu verabschieden. Von daher nehmen wir da natürlich unsere Kritik am HSV zurück und entschuldigen uns für die Kritik im Vorwege.
Genau.
Das ist schade für Dennis.
Es ist absolut schade für Dennis, aber der HSV ist da tatsächlich schuldlos.
Genau.
Genau. Ja, dann blicken wir jetzt mal auf das Spiel am Samstag zurück. Leider haben wir es 2:0 verloren. Es gab da viele verschiedene strittige Szenen, auch aufgrund der Leistung des Schiedsrichters. Ja, ich würde sagen, eine Schlüsselszene war auf jeden Fall die rote Karte von Gotoku Sakai. Ich glaube, die ist auch berechtigt. Ja, aber was danach so gepfiffen wurde, ich glaube, das kann man eher weniger zustimmen als HSV-Fan.
Ja, ich denke auch. Also die rote Karte ist unstrittig, das macht der Bielefelder clever. Sakai macht es eigentlich prinzipiell auch nicht falsch, dass er mitläuft. Also die Fehlerkette muss am Ende dann die ärmste Sau ausbügeln. Das ist der letzte Mann, der noch hinterhergeht. Und der Bielefelder kreuzt halt clever, weil Sakai den Laufweg nicht sauber nimmt. Anstatt ihn mit zu bedrängen, will er um ihn rum und dabei hinten die Beine weg. Und das ist dann natürlich rot und das ist verdammt ärgerlich, weil wir eigentlich besser im Spiel waren zu Beginn als Bielefeld. Und dann kommt so eine Schlüsselszene nach knapp 20 Minuten. Das ist schon bitter. Das war auch vom Schiedsrichter meiner Ansicht nach eines der wenigen Dinge, die er wirklich richtig gesehen hat, war tatsächlich da die rote Karte auch so zu geben.
Ja.
Da muss er am besten den begleiten und dann haben wir ja noch Pollersbeck im Tor stehen und wenn der sich breit macht und gleichzeitig noch so ein bisschen in der Konzentration gestört wird, dann soll er den erstmal reinmachen. Und wenn er den reinmacht, hat er es dann auch verdient. Das muss man dann in Kauf nehmen. Also eine rote Karte, gerade zu dem, also in den letzten 10 Minuten sieht das ein bisschen anders aus oder so.
Aber in den ersten 10 Minuten und dann spielst du 80 Minuten Unterzahl
das
mit so einer
scheiße.
Jungen Mannschaft.
Unclever.
Stimmt, das war ja schon nach 10 Minuten und nicht nach 20. Nach 20, ja, bei der 19. fiel das erste. Ja. Das war ja noch viel früher.
Genau.
Ja, es ist halt tatsächlich, Sakai muss da den Laufweg nicht mehr kreuzen, um von der linken Seite auf die rechte Seite des Stürmers zu kommen. Er kann einfach neben ihm herlaufen. Hände weg hat er ja gut gemacht. Kurz die Hand dran, sofort wieder weg, um den Stürmer ein bisschen aus dem Tritt zu bringen, damit er nicht völlig entspannt auf Pollersbeck zuläuft. Ja, und dann passiert es halt. Ne? Das ist, wie ihr richtig sagt, einfach echt scheiße gelaufen in dem Moment. und ging danach ja auch direkt scheiße weiter.
Also, ja, also heute ist ja auch noch rausgekommen, dass Akai jetzt für die Spiele gegen Dresden und Heidenheim gesperrt wurde vom DFB. Also gegen Regensburg ist er ja dann wieder dabei. Ja, dann ging die Verkettung der unglücklichen Ereignisse aber in Bielefeld weiter. 19. Minute oder so. Der Bielefelder lässt sich clever fallen. Es gibt Freistoß für Bielefeld. Und ja, bei Standardsituationen sehen wir eh in letzter Zeit nicht so bombastisch aus. Und dann hat es wieder geklingelt nach einem Tor. Also erstens, den Freistoß bezweifle ich immer noch. Und dass man das Tor gibt, ist die größere Frechheit eigentlich, weil, wie ihr ja gesehen habt, Mangala voll den Fuß von Vogelsammer ins Gesicht gekriegt hat.
Ja, also das ist schon tatsächlich zwei Fehlentscheidungen innerhalb von wenigen Sekunden vom Schiedsrichter. Das ist schon aller Ehren wert. Also für mich war es auch kein Freistoß. Da hat Wagnermann überhaupt nichts gemacht. Und der Bielefelder fällt und der Schiedsrichter fällt drauf rein. Okay, kann ja mal passieren. Aber so ein gestrecktes Bein auf 1,80 Meter Höhe nicht zu sehen. Er muss ja Mangala dabei gar nicht treffen. Der Fuß, der hat da einfach nichts verloren. Und es ist mir schleierhaft, wie ein Schiedsrichter, der auch richtig steht am Strafraum mit Blick auf das kurze Eck, wo das passiert, das nicht erkennt. Es ist mir vollkommen schleierhaft. Und da war, also da war ich sauer.
Der Witz am Ganzen ist ja, er hat Vogelsang noch gefragt, ob er ihn getroffen hat. Dabei ist das ja scheißegal.
Ja, natürlich.
Hohes Bein ist gefährliches Spiel und gefährliches Spiel ist Freistoß. So. Ne? Ob er ihn trifft oder nicht. Ob er ihn trifft oder nicht, sagt nur was darüber aus, ob er eine gelbe Karte kriegt oder nicht. Ja. Wenn du gefährliches Spiel machst, ist das Freistoß. Wenn du ihn triffst, ist das eine gelbe Karte zusätzlich. Und wenn du ihn richtig rüde triffst, dann ist das so, kann man sogar über Rot reden. Aber ich meine, das war ja absolut nicht der Fall. Und wenn der Schiedsrichter sich nicht sicher ist, ob er ihn getroffen hat oder nicht, weißt du, dann gibt er einfach nur den Freistoß und fertig ist. Und verzichtet auf die Karte. Aber pfeifen muss er da auf jeden Fall und vor allen Dingen nicht das Tor. Ne? Und vorher, ja, weißt du, hat mich das auch tierisch aufgeregt. Wagnermann, er geht ja auch mit ihm längs der hier Bielefelder, der merkt ganz genau, oh, die Grundlinie kommt näher, ich komme nicht mehr an den Ball ran, was mache ich nun? Ach, ich lasse mich einfach fallen. Und dann siehst du richtig, weißt du, der macht so einen richtigen Satz nach vorne. Ja. Also das sieht man auf den ersten Blick, das muss ein geschulter Schiedsrichter der zweite Liga pfeift, der muss das sehen. Also, sorry, das ist nie und nimmer nicht ein Freistoß. Und wenn ich denn sehe, was die Bielefelder bei uns geschubst haben, also das war
der Klassiker ist natürlich dann in der zweiten Halbzeit, dass Ito von hinten genauso das Bein hinten weggekreuzt bekommt und dafür gibt es halt keinen Elfmeter.
Genau.
Ja. Das ist halt dann die Krönung ist dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit neben der Zweikampfauslegung immer zugunsten der Bielefelder. Genau. Auch bei einigen taktischen Fouls, die hat laufen lassen für Bielefeld und beim HSV dann eher gerne mal die Pfeife ganz schnell im Mund hatte, den Elfmeter dann nicht zu geben. Also da muss ich schon sagen, das war eine katastrophale Schiedsrichterleistung, die sicherlich nicht allein dafür schuld ist, dass wir das Spiel verloren haben, gar keine Frage. Die rote Karte hat uns das Genick gebrochen.
Ja.
Aber es ist natürlich schon so, rote Karte nach 10 Minuten, nach weiteren 10 Minuten, wo du noch dabei bist, dich zu sortieren in Unterzahl, Bielefeld natürlich zu Hause Druck macht, kriegst du ein Tor, was keins ist, was nicht gegeben werden darf. Ja. Und dann verteidigst du in dieser schlechten Phase, benachteiligt durch den Schiedsrichter, auch noch so amateurhaft das 2:0, dass du am Strafraum den Schützen zweimal blank stehen lässt, wo ich mir auch denke, sag mal, Gentleman, ja, so nicht.
Nee.
Also so geht's nicht.
Nee.
Also das ist aber was wir des Öfteren haben, der Raum, der wird nicht abgedeckt. Und bisher habe ich das immer für eine Konzentrationssache gehalten. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die nicht falsch eingeteilt sind. Das ist nämlich immer der gleiche Raum, wo wir die Tore draus kassieren.
Mhm.
Ja. Ne, oftmals ja nach einer Ecke, aber diesmal ja hier ein Freistoß von der Seite, der ist ja fast wie eine Ecke. Also ist der gleiche Raum, aus dem wir das Tor kassieren.
Ja, wir haben dieses Reinlaufen des Gegners, das kriegen wir nicht richtig abgefangen. Also davon auch wenn von Vogelsammer faul war, aber er läuft trotzdem relativ unbedrängt in den Strafraum, in diese Flanke hinein. Da wird er nicht abgedrängt, da ist kein Körperkontakt.
Redest du jetzt vom ersten oder zweiten Foul?
Vom ersten. Auch beim ersten kann der Vogelsammler eigentlich schon mit sehr, sehr viel Schwung in die Flanke reinlaufen. Da steht keiner im Weg.
Ja, aber du kannst das ja auch nicht zu dicht machen, weißt du, und dann nachher kriegst du hier eine Karte, hier einen Elfmeter und all sowas. Das ist immer so eine heikle Sache.
Ja, du sollst ja niemanden faulen, aber du kannst ja mitlaufen. Also ja. So ein bisschen Gedränge ist immer noch legitim. Und beim zweiten sind wir ja komplett alle passiv.
Also das sehe ich als schlimmer an, weil der da zweimal aus gleicher Situation, wo wir sonst nämlich auch immer schon die Tore leicht kassieren, aus dem zentralen Rückraum da. Dürfen die abziehen und das kann nicht angehen. Also da muss einer hin.
Ja, es war ja auch einer da.
Bloß der war jetzt draußen, meinst du, ne?
Nee, der orientiert sich dann wieder weg. Nein.
Ach so,
Der Narei war beim ersten Schuss in der Nähe und orientiert sich nach dem Schuss, nach der Parade von Pollersbeck, wieder weg.
Ja, bloß der muss ein anderer nachrücken.
Nee, er muss da einfach bleiben, bis der Ball geklärt ist. Der Ball wird von Pollersbeck zur Seite geklärt und ist noch in Bielefelder Hand. Da müssen die verschieben.
Ne?
Also Narei muss aber einfach sogar nur stehen bleiben. Dann ist er ja immer noch bei Jabo.
Aber sonst haben sie eine Überzahl auf der anderen Seite.
Nee, Narei geht einfach ganz weg.
Wir müssen ja sowieso verschieben, weil wir ja einer weniger sind.
Ja, das sowieso. Aber das
ist schon allein deswegen musst du verschieben.
Das war auf jeden Fall, also das erste war eine Schiedsrichterfehde, das zweite war schlecht verteidigt und damit hat Bielefeld natürlich alle Karten zur Halbzeit mit 2-0 in Überzahl in der Hand.
Ja. Und dann hat Hamburg auch, also Torchancen hatten wir sowieso gefühlt gar keine.
Und was ich nochmal sagen wollte, wir hatten ja über das Schubsen da gesprochen. Ito ist in der ersten Halbzeit dreimal von hinten geschubst worden und dabei richtig auf die Nase gegangen und ohne, dass er sich hat fallen lassen oder irgendwas. Der hat weiterlaufen wollen. Das ist das eine Mal ist er auch nicht richtig gefallen. Da wollte er, merkte man richtig, der wollte wieder aufstehen sofort, weißt du, so verliert so ein bisschen. Und der Bielefelder, der nimmt ihm dann den Ball weg und das hat er alles nicht gepfiffen. Und in der zweiten Halbzeit, das war der echte Hammer, da hat Ito ja ein bisschen mehr zentral gespielt, der hat ihn dreimal geschubst und der Schiedsrichter lässt das laufen und auf der anderen Seite bei uns, weißt du, der lässt sich fallen, der Bielefelder, und kriegt sofort seinen Freistoß.
Oder auch bei Narei war das in der ersten Halbzeit auch so, dass da haben die ja auf unsere Seite gespielt.
Das war ein Bodycheck. Das war ein richtiger Bodycheck wie beim Eishockey.
Genau.
Und das der lässt nicht. Es
einfach weiterlaufen. Der zieht noch nicht mal eine Karte dafür oder sonst was.
Also Freistoß wäre ja schon genug.
Genau. Also es war irgendwie so einseitig. Und dann, ich meine, im Stadion haben wir jetzt das erste Tor, dass es irregulär war. Haben wir halt nur über Social Media erfahren, weil es einfach so weit weg war. Aber, das konntest du halt direkt sehen, dass es ein Foul war, ganz klar. Also es war unter aller Gürtellinie. Ja. Ja, und dann haben uns alle gewundert, warum Ito eigentlich so lange, also dass er durchspielen durfte. Also wir haben immer gedacht, so, ja komm, nimm doch den Ito raus, bring ihm den Özcan oder so.
Ich hätte das auch gemacht, muss
ich sagen. Ich weiß nicht, was Hannes Wolf sich so dabei gedacht hat. Klar, wir haben auch erst uns alle gefragt, so, ja, warum lässt er denn jetzt Ab nicht spielen, wenn er sogar jetzt seine Wehwehchen hat? Und dann kam ja hinterher, oder gestern kam ja raus, dass Arp ja auch richtig krasse Rückenschmerzen wohl hatte und auch auf der Kippe stand. Ich meine, klar, da macht Sinn, ne? Aber jetzt fragst du dich halt auch so,
Gut, jetzt mal abgesehen davon, dass Arp dann wohl angeschlagen auf der Bank saß und nicht eingesetzt werden konnte, hatte ich eigentlich die Erwartung an den HSV und den Tabellenführer der zweiten Liga, dass wenn die Halbzeit geht, dann aus der Halbzeit kommt und zumindest noch mal etwas mehr Elan zeigt, um vielleicht doch noch einen Anschlusstreffer zu machen und mal zu schauen, ob noch was geht. Denn dass Bielefeld nicht mehr mit voller Kraft vorne drauf gehen wird, war eigentlich zu erwarten. Die würden auf den Konter setzen und die Lücken und Räume nutzen wollen, um das dritte Tor zu machen, dann ist das Thema gelaufen. Ich habe schon erstmal nicht verstanden, warum Gideon Jung gegen Bates ausgewechselt wird. Dass Jung angeschlagen war und raus muss, okay. Aber warum bringe ich denn Innenverteidiger für einen Innenverteidiger? Ich liege doch schon 2-0 hinten mit 10 Mann. Ja. Also dann kann ich auch umstellen.
Du kannst auch mit Dreierkette spielen.
Ganz und auf die Dreierkette spielen, Mangala zurückziehen zum Beispiel und gleichen Özcan bringen. Und zumindest als Zeichen sagen, komm, wir probieren noch mal was, weil verloren haben wir es Stand jetzt eh. Und Ergebnis halten mit einer funktionierenden Viererkette ist aus meiner Sicht einfach nicht der Maßstab, den der HSV haben sollte. Man kann so ein Spiel auch drehen. Vielleicht lief alles.
Darf ich kurz mal stören? Breaking News, St. Pauli führt 1-0.
Alles klar.
Oha. Satter Schuss von, was sind das? 23 Meter, würde ich sagen.
Gut, damit ist Pauli aktuell Zweiter und es wird immer enger da vorne. Naja, auf jeden Fall, das hat mich ein bisschen geärgert und auch, dass Ito irgendwann Mittelstürmer spielte. Und als Arp dann eingewechselt wurde, der erstmal nach links außen ging. Also irgendwie habe ich nicht verstanden, was Hannes Wolf für ein Signal und für eine Idee in der zweiten Halbzeit hatte. Aber es wirkte auf mich nicht so, als ob der HSV wirklich sich nochmal bemühen will, einen Anschlusstreffer zu machen. Dafür war es auch Ballbesitz hin und her. Bielefeld muss doch gar nicht mehr den Ball haben. Also die führen 2-0 gegen 10 Mann. Was sollen die mit dem Ball? Die warten auf einen entscheidenden Konter. Das war mir zu wenig. Und ich habe da Hannes Wolf nicht verstanden mit seinem Positionsspiel, auch Ito in die Spitze zu stellen in der zweiten Halbzeit, auch wenn Ito dann als einziger die tatsächlich größte Chance des Spiels hatte. Gar keine Frage. Das hat Edmund hervorragend vorbereitet. Aber so insgesamt war ich einfach ein bisschen enttäuscht vom Auftritt des HSV in der zweiten Halbzeit. Da fehlte mir auch der Wille, doch noch irgendwie mal was zu versuchen.
Ja, ist bloß schwer, wenn du einer weniger bist, ne? Zu Itos Torschuss da, den schießt er ja genau da, wo er nicht hin soll. Entweder muss er ihn flach spielen, ganz flach, und dann entweder tunneln oder auf außen. Oder aber er muss ihn heben. Aber nicht einen Meter hoch. Das ist das Falscheste, was du machen kannst.
Er muss vor allem früher schießen. Gesundheit. Er wartet bis der Torhüter
vor ihm ist. Oder einen Haken schlagen und was er ja auch kann, einen Haken schlagen und dann draufziehen.
Ja. Ja, das war natürlich auch von Ito einfach nicht gut gemacht und da merkt man auch so ein bisschen, der ist irgendwie ist er immer noch nicht so richtig da, wo er schon war.
Ja, das stimmt.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er in der Mitte so richtig aufgehoben ist. Ich hätte da vielleicht, also von der Mannschaft, die dann auf dem Platz stand, hätte ich vielleicht eher den Narei vorne reingestellt. Der trifft nämlich auch mal das Tor. Und den Ito auf außen ein bisschen mehr Platz gegeben für seine Dribblings. So in der Mitte direkt mit zwei Gegenspielern auf den Füßen und die Bielefelder machen die Mitte natürlich zu.
Ja.
Ganz klar.
Wobei er ja mit seinen Dribblings in der Lage ist, sich seinen Bewachern zu entziehen, ne? Also ich ist nicht so, dass ich es nicht überhaupt nicht verstehen kann. Es hat du wenn du da einen Dribbler hast und den anspielst, der kann kurz mal ein zwei Leute umdribbeln und dann aufs Tor ziehen. Nur das Problem ist ja, dass Ito nicht torgefährlich ist genug. Torgefährlich genug ist für diese Aktion. Ja? Ich hätte hier Ito auf links gelassen und den Erb da hingesetzt.
Ja, unbedingt. Also das ist dann auch so ein Punkt, wo ich da einfach denke, wo Erb wird eingewechselt, 15 Minuten vor Schluss. Okay, er war angeschlagen, es ging nicht mehr. Aber dann geht er nach links außen. Ich denke, sag mal, also jetzt ist er komplett albern. Was soll das? Also entweder stimmt was nicht zwischen Arp und Hannes Wolf, dass der einfach nicht im Sturm spielen darf.
Also das Verhältnis soll sehr gut sein zwischen den beiden.
Ja, das Verhältnis soll sehr gut sein und trotzdem darf Fiete Arp nie Mittelstürmer spielen. Ja, auch wenn Lasogga nicht da ist. Also auch als Lasogga vorher verletzt war, hat dann Wang Mittelstürmer gespielt und nicht Fiete Arp. Ja. Ich kann es irgendwann einfach nicht mehr nachvollziehen. Es klingt so ein bisschen wie, ich bringe ihn, damit ich meine Ruhe habe vor den Hamburger Verrückten, die alle Arp mögen oder Arp gerne mal spielen sehen wollen. Aber ich bringe ihn nicht da auf die Position, wo er eigentlich hin soll. Und ich will Hannes Wolf da überhaupt nichts unterstellen, aber es hat mich gegen Bielefeld in der zweiten Halbzeit maßlos geärgert, dass das so ein... Da fehlte mir das Aufbäumen. Oder zumindest der Versuch. Und das hat mich einfach... Ich erwarte von einem Tabellenführer in der zweiten Liga trotz dieser widrigen Umstände und der schwierigen Situation einfach etwas mehr. Ja, da war ich echt angefressen. Also...
Wobei, ich meine, da muss ich kurz mal gucken, Scholle hat ja, na, wo ist das?
Für morgen jetzt die Aufstellung, meinst du?
Ja.
Für morgen ist mit Ab vorne. Jatta Narei auf den Flügeln.
Und Holtby und Ito zentral.
Genau.
Und, ja.
Van Drongel und Bates in Verteidiger.
Ja, Jung fällt aus, Lasogga fällt aus, genau.
Also ich verstehe das nicht, wie man nach einem Spiel einfach schon wieder sich irgendwie ein Wehwehchen holen kann, ne? Also ich war echt ein bisschen so...
Wen meinst du jetzt?
Ja, Lasogga.
Achso, Lasogga.
Weil ich dachte mir so, ja okay, guck mir so die Aufstellung Samstag im Stadion an, lies sie so meinem Vater vor und ich so, hä? Habe ich jetzt Lasogga vorgelesen? Guck nochmal. Kein Lasogga. Hä? Was ist denn das so, ne? Man muss das ja bei Twitter gucken. Ja, okay, schon wieder muskuläre Probleme. Mein Gott, was macht der denn?
Ja, hat was der mich
keinen
da...
Bock, bei minus 10 Grad zu spielen oder was?
Also, nein, also kein Bock kannst du überhaupt nicht sagen. Also wenn du das Spiel gesehen hast, so... die haben ihn ein paar Mal gezeigt, weißt du, und er sitzt da und der wäre am liebsten sofort aufgesprungen und hätte... Der teilgenommen, der sitzt und kaut da auf seiner Lippe, weißt du, ist so nervös und missmutig und das schon bevor wir uns
so gedacht, ne? Jetzt ich habe ja das Spiel auch nochmal gesehen und so und da dachte ich mir so, oh Gott, dem will man am liebsten Ball geben, ne?
Aber was ich nicht verstehe, ist, warum der dann überhaupt mitgefahren ist. Ich meine, die Verletzung...
Das haben die ja erst kurz vorher gemerkt. Also er hat ja beim Aufwärmen hat er eine Wadenverhärtung festgestellt. Und deswegen saß er ja auch auf der Bank, ist aber auch nicht mehr eingetragen worden.
Ich dachte, er hätte die Verletzung ja schon aus dem Sandhausen-Spiel gehabt.
Nein.
Hab ich da verlesen?
Da hast du dich erneut verlesen. Das ist hier...
Nur Aaron hat das aus dem Sandhausen-Spiel geholt.
Okay, ich hatte irgendwie dann...
trainiert und so, ne? Deswegen stand ja eigentlich gar nicht zur Debatte. Deswegen war ich auch so verwundert, dass auf einmal die Meldung kam, so, Lasogga hat jetzt fällt jetzt doch aus.
Na gut, es ist natürlich bitter.
Der Arp hat es beim Anschwitzen vor mir das gemerkt.
Genau.
Oh. Oh, und dann fallen dir natürlich beide Stürmer aus und der Winsheimer war gar nicht mitgefahren und dann kriegst du natürlich, da kommst du natürlich dann in Probleme. Klar, das ist unglücklich, gar keine Frage. Das ist absolut unglücklich.
Ja.
Aber in Summe natürlich ärgerlich und eine unnötige Niederlage. Also,
Vor allem, man hätte sich jetzt schon wieder so ein bisschen Vorsprung wieder erarbeiten können. Na?
Ja, und jetzt wird es eng in der Tabelle. Ne? Also, Heidenheim holt Punkte, Kiel holt Punkte und jetzt führt St. Pauli. Köln hat noch ein Nachholspiel Jetzt haben wir leider viel mehr Mannschaften im Aufstiegsrennen, als wir zu Beginn nach dem ersten Spieltag, nach der Winterpause gedacht haben. Das ist schon ärgerlich.
Was ich geil finde, wenn das jetzt wirklich so kommen sollte, dass Hamburg und Köln aufsteigen, dann haben die beiden Aufsteiger jeweils ein Spiel, was nachgeholt werden musste. Hamburg in Dresden und Köln in Aue. Kleiner Funfact.
Ja, stimmt. Ist aber Köln ist noch nicht wieder terminiert.
Nee,
ne?
also ich vermute, dass das jetzt irgendwie in der Woche, also nicht nächste Woche, sondern danach die Woche sein wird.
Und ja, die Fragen. Ich habe mir jetzt heute die noch die Frage gestellt, wie aufgrund der verletzten Situation Hamburg eigentlich morgen im Pokal draufgehen wird. Ich bin mir da nicht sicher.
Wir werden alles geben, um diesen Pokal, dieses Pokalspiel zu gewinnen.
Ja,
da wird Wolf keine Kompromisse eingehen. Also wenn du die Pressekonferenz gesehen hast, der will das Spiel gewinnen und er hat auch nochmal so einen Spruch losgelassen, der war auf Twitter auch zu sehen.
Mit dem, der DFB-Pokal ist Kult und so, ne?
Ja, genau, mit dem Kult. Genau, darauf kam ich nicht. Und DFB-Pokal ist Kult.
Ich kann das sogar gerade zitieren.
Dann zitiere ich schneller.
Der DFB-Pokal ist einfach Kult. Da wollen wir uns reinbeißen und richtig was reißen. Das Achtelfinale erreicht zu haben, das ist schon gut. Aber das Viertelfinale wäre richtig cool.
Ja, das ist erstmal, weil das Kult ist. Und andererseits, das bringt mit Zuschauereinnahmen und Fernsehgeldern und Hü und Hott und so weiter knappe 2 Millionen. Ne?
Ja,
das ist eine Hausnummer. Geld, das wir sehr gut brauchen können.
Ja, definitiv. Also aus finanzieller Sicht gar keine Frage. Ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich war einfach gedanklich so bei, der Aufstieg hat absolute Priorität. Und wir merken einfach jetzt auch, dass der Kader eben an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen lückenhaft ist, wenn ein paar Leute ausfallen. Und naja, ich bin gespannt. Also ich würde mir auch wünschen, dass der HSV mit ein bisschen Glück im DFB-Pokal noch vielleicht sogar noch eine zweite Runde weiterkommt. Also nach Nürnberg vielleicht eine gute Auslosung bekommt. Da sind noch ein paar Mannschaften dabei, mit denen man mithalten könnte.
Ja.
Also so Duisburg, Paderborn, Kiel, Düsseldorf.
Ich will Kiel haben, hier im Volkspark. Und dann sollen die bluten.
Gut, wir müssen erstmal
haben Nürnberg schlagen.
Ja. Aber erstmal Nürnberg. Wir haben da noch unsere die Flüsterwette. Noch ist der HSV deutlicher Favorit mit 2-3,5. Oh. Aber wir haben ja gesagt, wir gucken morgen vor dem Spiel. Ja, 3,7 sogar. Also ich befürchte, Fiete wird den Wein tatsächlich an mich verlieren. Also ich befürchte es nicht, ich freue mich. Ja. Aber das ist ja noch nicht ganz raus, je nachdem, was da bei welcher Truppe noch passiert. Auf jeden Fall gibt es kein Wiedersehen mit Ilicevic.
Stimmt, der ist nicht dabei, aber dafür mit Martenia.
Martenia ist clear to go, aber bei Nürnberg fallen noch ein paar andere Kräfte aus irgendwie. Drei Stammkräfte, glaube ich, die noch ausfallen.
Wer denn?
Marc Reiter heißt der, glaube ich. Marc Reiter. Moment, wo stand das denn eben hier? Neben Ilicevic fällt bei Nürnberg eben noch ein bisschen was aus. Und ich glaube, das waren Stammkräfte. So ist das immer, wenn man da die Infos dann nicht parat hat. Es fehlen Robert Bauer.
Oh, Bauer ist Stammspieler, glaube ich. Wenn ich
Tim Leibold.
Tim Leibold ist linker Verteidiger, ne? Da waren.
Und Marc Reiter. Waren
wir da nicht mal dran?
Ich meine ja. Und Georg Marc Reiter, der ebenfalls Stammspieler war diese Saison, auch Innenverteidiger.
Innenverteidiger, das ist gut, wenn die da so ein bisschen.
Und der Pereira oder so, der hatte auch irgendwie was sich am Fuß geholt, aber der will angeblich spielen.
Ach so, der steht noch nicht. Also bei den Ausfällen hatten sie heute betont, Bauer, Leibold, Marc Reiter und Ilicevic tatsächlich.
Ah. Ilicevic ist verletzt oder was? Oder?
Trainingsrückstand.
Trainingsrückstand, okay.
Aber da, also auch Nürnberg kommt nicht in Bestbesetzung und gut, natürlich will der HSV das Ding. Also ich glaube auch, dass sie es gewinnen wollen. Ich war halt aufgrund der personellen Lage so ein bisschen in Sorge, ob und wie. Aber wahrscheinlich wird Wolf da tatsächlich keine Rücksicht drauf nehmen. Ich hoffe halt, dass die Aussage von Wolf, dass wenn man mal spielt, man sich zeigen muss, er damit Fiete Arp nicht zu sehr unter Druck setzt, nur weil der Junge jetzt dann aller Voraussicht nach doch mal im Sturm spielen darf.
Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Mateni ja mit ist. Denn der war nämlich im letzten Spiel, der war wirklich K.O., der war wirklich weggetreten ein paar Minuten. Und er weiß nicht mehr alles vom Spiel, also von dem, was danach kam. Und soll so ein bisschen wunderlich gewesen sein. Und ich finde es schon unverschämt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es unverschämt, so einen auf dem Platz zu lassen und nicht auszuwechseln. Ja. Das ist unverantwortlich, ist das. Und dass sie ihn jetzt dann wieder spielen lassen, also sorry. Kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn du einen Knockout hattest, ne, dann bist du nicht so schnell
eine Woche wieder.
Ja,
in anderen Sportarten musst du tatsächlich durch so ein ganzes Protokoll durch und musst von unabhängigen Ärzten freigegeben werden.
Beim Football ist das genau. Mit dem Concussion-Protokoll.
Genau.
Also da wirst du kurz rausgenommen und dann hier wirst du in einem ruhigen Raum, wirst du dann befragt und untersucht und so. Und ich weiß jetzt nur auch nicht genau, wie das ist. Und hier bei uns weißt du, da wirst du, ja, hast ja gesehen, wirst du ein bisschen aufgeweckt und dann, wie viele Finger? 3, okay, ich heb noch einen, damit das 3 sind und dann kannst du wieder spielen.
Ja, also.
Also, das ist unverschämt, da muss auch was passieren. Also, das hast du ja auch hier bei Kramer bei der Weltmeisterschaft ja auch gesehen, 2014. Ja. Wo er den Schiedsrichter nachher fragt: Sag mal, stimmt das? Sind wir hier beim hier Weltmeisterschaftsfinale? Mhm. Und da hat der Schiedsrichter dann ja richtig gehandelt und hat ihn runtergeschmissen.
Ja, ja, klar.
Aber das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht.
Zumindest nicht in dem kurzen Abstand, ne? Also das ist schon, aber ich hoffe, dass da nichts passiert. Und also gut, wenn die Ärzte sagen, er kann spielen und Martinia selber sagt, mein Gott.
Ja, bloß der sagt das ja selber so oder so. Also ja. Hier im Rasenfunk war das heute und da erzählte einer auch, er hätte letztes Jahr auch aus 2 Meter Entfernung voll den Ball in die Fresse gekriegt oder aufs Auge gekriegt so, und hat auch erstmal gelegen und war dann wieder aufgestanden und er wollte weiterspielen. Bloß der Schiedsrichter hat dann gesagt, du Jung, also nee, geht überhaupt nicht und dann ist er ausgewechselt worden, musste ausgewechselt werden. Der Schiedsrichter hat ihn runtergeschickt und dann auf der Bank haben die gesagt, er hätte die ganze Zeit nur wirres Zeug gesabbelt. Also ja. Der war vollkommen weg gewesen, dann auch so vom.
Ja, man muss da aufpassen, ne? Weil das ist einfach unser Gehirn und wenn da irgendwie was Matsche ist und du dann noch 50 oder 60 Jahre damit weiterleben sollst.
Also, die machen das beim Football ja nicht aus Jux und Dollerei, okay. Sondern weil die nämlich festgestellt haben, dass die Footballer recht früh sterben und recht früh auch hier mit Parkinson und all solchen Krankheiten zusitzen. Ja. Ne? Und das kommt nämlich von den hier Kopfnissen, die sie da alle kriegen.
Genau. Mhm. Ja. Nee, da muss man einfach aufpassen. Ich weiß gar nicht, wo die das mal gezeigt hatten. Ich glaube beim NDR oder so, mal in der Sportclub-Doku oder sowas, da hatten die auch das Thema Torhüter und wenn die Bälle auf den Kopf kriegen, was dann eigentlich was für eine Belastung das fürs Gehirn einfach ist, weil das so hin und her geschüttelt wird, das ist, da muss man einfach aufpassen.
Ja, wir sind keine Spechte, ne?
Eben.
Die haben ja das Gehirn so ganz besonders aufgehängt, dass da nichts passiert. Also das,
ja.
Das schwimmt so ein bisschen und ach, ich weiß es nicht mehr genau. Früher in der Schule haben wir das mal gelernt.
Ja, da muss man einfach aufpassen und dann geht halt auch einfach die Gesundheit vor. Ne? Egal, ob man jetzt im Leistungssport oder Amateursport ist. Ja, Jungs, was ist euer Tipp für morgen?
Oh, schwierig.
Ganz schwierig. Ein 2-1 für uns.
Mit Verlängerung, ohne Verlängerung?
Ohne.
Also wenn ich eine Verlängerung habe. Also wenn ich es aufgrund meiner Erkältung überhaupt ins Stadion schaffe, dann würde ich auch nicht länger als 90 Minuten durchhalten. Ich tippe auf ein ganz mageres 1-0.
Also ich sage, es gibt Verlängerung und wir gewinnen dann 1-0.
Oh weia. Das ist nichts für alte Nerven. 0
nach 90 Minuten. Oh. Scheiße.
Aber das muss nicht sein.
Nein, ich will eigentlich auch keine Verlängerung, aber ich habe das irgendwie echt im Gefühl.
Ja, also ich befürchte auch, dass das eher ein bisschen krampfig wird. Also Nürnberg, denke ich,
aber auch. Aber keiner verlieren will, ne?
Ja, ja, und Nürnberg ist natürlich auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand aktuell und wird da sicherlich auch eher Vorsicht walten lassen. Und ich glaube, umso länger es 0-0 steht, umso krampfiger wird das Spiel.
Ja.
Und der HSV kommt natürlich jetzt aus Bielefeld am Samstag. Am Dienstag geht es direkt los und danach ist erstmal wieder Pause, bis es dann gegen Dresden geht. Das heißt, auch die sind, glaube ich, ein bisschen an der Kante mit den Verletzten. Das könnte ein Geduldsspiel werden und das ist unangenehm. Das ist im Pokal unangenehm, da ist ganz plötzlich zack und Feierabend.
Richtig.
Also das ist schon nicht ganz so einfach. Und der HSV hat natürlich auch ein bisschen Druck. Sie müssen sich dieses positive Gefühl aus dem Sandhausen-Spiel, das müssen sie sich auch wiederholen.
Ja.
Also
was für bei uns für hier zum Vorteil sein könnte, ist, Nürnberg hat am Wochenende ganz wichtiges Spiel gegen Hannover.
Oh.
Ja, auch auswärts.
In Hannover, ja. Und das ist eine Vorentscheidung
im Abstiegskampf.
Auf jeden für den, Fall. Im Abstiegskampf, würde ich sagen. Also das am Samstag.
Ach so. Ja gut, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Ne? Da weiß man auch nie, wie der Trainer in Nürnberg was gewichtet. Ne? Also mit dem Pokal kann Nürnberg nicht viel anfangen.
Geld brauchen sie aber auch.
Ja, Geld können viele Vereine gebrauchen. Aber stimmt schon. Also das ist ein ganz, ganz kniffliges Spiel.
Kann auch sein, dass er sagt, hier, ich will mir jetzt, wie du sagtest, das gute Feeling fürs Wochenende holen, ne?
Ja. Ja, der HSV braucht es halt genauso, ne? Also gegen Sandhausen war es spielerisch toll, das Ergebnis ein bisschen dünn, aber an sich sah alles super aus.
Ja.
Dann kriegst du so einen Bruch in Bielefeld, hast noch ein paar Verletzte dazu und eine Sperre. Und hast das ein Schlüsselspiel auch durch die Ergebnisse der anderen Mannschaften zu Hause gegen Dresden um den Aufstieg. Und da brauchst du wieder so ein positives Gefühl. Und natürlich wäre es toll, einen Bundesligisten zu schlagen im Pokal, eine Runde weiterzukommen zu Hause und dann auch zu Hause mit einem positiven Gefühl bleiben zu können bis zum nächsten Heimspiel. Wäre auch für den HSV psychologisch wertvoll. Es ist eine ganz, ganz enge Kiste jetzt am morgigen Abend. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der HSV richtig befreit aufspielt und mal ein paar Tore macht, aber ich befürchte, dass das eher ein Krampf wird.
Ja, weil wie gesagt, ich glaube, beide wollen nicht verlieren, ne?
Nee.
Ich glaube auch nicht. Nürnberg wird es nicht abschenken. Auch die wollen irgendwie mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern, um vielleicht doch nochmal eine minimale Chance auf den Klassenerhalt irgendwie zu generieren. Da kommt mal so ein Pokalspiel, das könnte tatsächlich sehr interessant werden. Vielleicht knallt es auch auf beiden Seiten und die spielen frei von der Leber weg, aber
ich glaube es eher nicht.
Vom Gefühl her sind wir da alle eher so nach vorsichtigem Abtasten und Ja. 1-0, ein knappes Ding.
Was wichtig wäre, wenn hier, also dass das Publikum, also dass die Fans mitmachen.
Und unbedingt, unbedingt. Ja.
Also das wäre für unsere junge Mannschaft sehr wichtig.
So eine richtige Pokalstimmung am Abend, Feuer in der Hütte, das wäre mal was. Gegen Sandhausen war es natürlich nicht so voll. Ich hoffe,
morgen werden 48.000 erwartet.
Ja, das klingt ja schon mal nach einer Kulisse, die einem K.O.-Spiel im Pokal im Achtelfinale würdig ist. Und da muss auch richtig Alarm sein. Da muss
ja
richtig was von den Fans auch kommen. Aber die Mannschaft muss das natürlich auch widerspiegeln. Die muss das auf dem Platz
natürlich
auch wieder brennen lassen.
Das ist ja immer so ein Zwischenspiel, hätte ich fast gesagt, oder wie sagt man das zu? Also wenn die Mannschaft gut spielt, dann kommen die Fans. Wenn die Fans kommen, dann spielt die Mannschaft wieder besser und so. Also das ist abhängig voneinander, ne?
Absolut, absolut. Wir
werden sehen, wie es morgen ist, ne? Also wäre schon geil, eine Runde weiterzukommen.
Boah, das wäre so geil. Das wäre so geil.
Ja.
Ja, es würde uns finanziell natürlich auch
helfen.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da geht es dann schon um die eine oder andere Million im Viertelfinale, oder?
Also das Spiel morgen, das bringt knappe 2 Millionen. So was ich gehört habe.
Ja, 1,3 Millionen Siegprämie und dann plus Eintrittsgelder.
Ja, also wenn wir gewinnen, also sonst nicht.
Genau, ja klar. Ja, gut.
Okay, naja, 1,3 Millionen Siegprämie haben oder nicht haben, ne? Das ist alles budgetiert. Gut, aber das ist
obendrauf, ne?
Naja, on top ist bei der Lage beim HSV sicherlich nicht verkehrt. Also das wäre schon...
Ist die Ablöse im Sommer für Özcan?
So ist es. Ja, so kann man auch rechnen. Ne? Ein Sieg und du hast einen Spieler dazu geholt, ohne dich lang machen zu müssen. Also, das.
Ne? Oder wenn du die 1,7 für eine Reihe nimmst, weißt du, das war die Ablöse für ihn. Oder so. Ne? Also so. Das. Und wir brauchen Geld. Wir brauchen jeden Cent.
Ja, zumal jetzt auch ein neues Gerücht aufgekommen ist, dass man diesen jungen variablen Spieler vom VfL Bochum vielleicht verpflichten möchte.
Genau. Ja, der ist aber ablösefrei und
ist das so?
Das wurde Vertrag heute auch schon bestätigt, dass der seinen Vertrag nicht verlängert vom Verein.
Oh,
ja. Also das hatte, kannst du bei dem Christian Hoch, kannst du es auf der ist ja Reporter für Dingens Bochum
für den VfL.
Und so, genau. Und da hat er ein Zitat von dem Sportdirektor, wo dann gesagt wird, die hatten Gespräche, aber kein Ergebnis und deswegen kann er ablösefrei gehen.
Genau.
Nur das wäre ja genau das Ding, was der HSV braucht.
Deswegen ja auch. Ne?
Ja. Und vor allem, das wäre auch so auf Position Außenverteidiger oder so, ne?
Das ist Sakais Position, ja.
Außenverteidiger und Linksverteidiger, meine ich, ist der.
Wenn man eigentlich davon ausgehen kann, dass Santos im Sommer weg ist, braucht man halt jemand Neues, ne?
Wobei da eigentlich ja der Wagnoman hochgezogen werden soll, auf der Position.
Klar.
Naja. Aber es schadet sicherlich nicht ein bisschen mehr. Also auf den Außenverteidigerpositionen.
Oder Rechtsverteidiger ist er.
Er spielt Rechtsverteidiger, genau.
Und Wagnermann würde dann nach links ziehen und er ist dann der Ersatz für hier für Wagnermann quasi jetzt.
Genau.
Zumal
kann auch Innenverteidigung spielen.
Aber auch der Narei könnte Außenverteidiger spielen, je nachdem, wie sich das vorne alles entwickelt. Ne? Das ist ja, wir sind da ja schon recht variabel, was die Truppe angeht. Wir brauchen halt ein bisschen mehr Tiefe im Kader, zumal wir ja alle davon ausgehen, dass Santos sicherlich der Goldesel im Sommer sein wird, der den HSV finanziell über die Saison bringt, über die nächste.
Ja, und wir werden Santos nicht nochmal halten können. Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Also,
ich auch
da muss man so realistisch sein. denn der kann viel mehr, viel höher spielen.
Ja.
Und wir müssen sehen, dass wir eine gute Weiterverkaufsbeteiligung damit einbauen.
Ja.
Denn der wird noch nicht zu den ganz Großen kommen, weil er jetzt nämlich aus der zweiten Liga kommt.
Ja.
Sondern einfach nur zu einem guten Club. Ob in welcher Liga, weiß ich nicht. Das kann ja auch Spanier oder so sein oder Engländer oder was. Und ich kann mir vorstellen, der kommt nochmal zu dem, zum richtig großen Club. Und dann kostet der nämlich auch richtig Geld.
Ja.
Und davon müssen wir sehen, dass wir was abkriegen. Also der Spieler, das ist Jan Güemera, oder wie wird das ausgesprochen? Den wir.
Oh ja, irgendwie so, ne?
Ich hätte jetzt auch Güemera gesagt. Also Jan.
Ja.
Genau, der genau, hat
Jan.
Jan.
Und nicht Jan Fiete, sondern einfach nur Jan. Und 23 Jahre alt. Ist Rechtsverteidiger, auch Innenverteidiger, und der hat in Bochum auch teilweise rechtes Mittelfeld gespielt.
Genau, und tatsächlich offiziell, Bochum hat sich bis an die Decke gestreckt finanziell, aber er hat parallel mit anderen Vereinen Verhandlungen geführt und wird daher nicht mehr beim VfL Bochum unterschreiben.
Mhm.
Okay. So, das ist tatsächlich die ganz offizielle Bekanntgabe.
Offiziell also, hat er mehrere Angebote aus der Bundesliga. Also wir sind nicht alleine dann.
Oha.
Na dann. Schauen wir mal, ja, was durchsetzt.
Ist aber die Frage, welche Vereine das sind, ne?
Ja, klar.
Das muss man dann sehen. Also das schauen wir mal.
Aber es klingt ja erstmal so, als ob der HSV bereits jetzt anfängt, Hausaufgaben zu machen.
Ja.
Und das finde ich äußerst positiv. Auch wenn vielleicht nicht jeder Spieler, den man haben will, der in die Presse kommt, gewollt ist oder tatsächlich unterschreibt, aber dass der HSV jetzt schon sich darum bemüht, ablösefreie Spieler, junge Spieler mit Potenzial für das Projekt Neuaufbau des HSV zu gewinnen, das wäre schon eine große Erleichterung, wenn man einen Kader rechtzeitig fertig bekommt, um nächstes Jahr ein ganz, ganz schweres Jahr tatsächlich erfolgreich bestreiten zu können.
Ja.
Das wäre gar nicht schlecht. Und was ich gehört habe, der soll ligenunabhängig kommen. Also auch wenn wir zweite Liga spielen. Also.
Ja, wir spielen ja nicht zweite Liga nächste Saison.
Nein, von da ist das nein. Okay. Aber so ist die Planung.
Ja, so muss man ja aktuell noch planen, genau. Leider.
Ja, klar.
Ja.
Okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir ins Pokalspiel.
Auf jeden Fall. Fiete, hast du noch einen Podcast zu empfehlen?
Oh, nee, habe ich jetzt, ich bin ja auch erst direkt vor der Aufnahme hier angekommen. nee, habe ich jetzt nicht aus dem Stegreif.
Genau.
Eben, wir haben Donnerstag ja wieder.
Genau.
Donnerstag hört ihr uns nochmal oder nehmen wir nochmal neu auf nach dem Pokal vor Dresden.
Ja.
Genau.
Und Dresden ist ja nächsten Montag, ne?
Ja. Genau.
Genau, in der Woche.
Und also Donnerstag lösen wir dann auf, ob Fiete eine Flasche Wein von mir bekommt oder ich den Riesling von Fiete einsacken darf.
Ich vermute, das wird der Riesling.
Ich vermute es auch. Aber für alle, die schon direkt am Morgen wissen wollen, morgen die Tipico-Quote HSV Nürnberg, die niedrigere Quote gewinnt. Ich wollte es nochmal ganz kurz, falls ja, die Zuhörer auch nochmal. Ja, nur nochmal ganz kurz, für alle Fälle.
Genau. Also die Quote ist im Moment für Sieg HSV 2,05, für Unentschieden 3,4. Also Unentschieden gilt immer nach 90 Minuten bei Betten. Und Sieg Nürnberg 3,7.
Da bei Nürnberg die halbe Abwehr ausfällt oder drei Viertel der Abwehr, glaube ich, werden die Quoten sich nicht groß verändern.
Ja, aber und selbst wenn die sich verändern, weißt du, selbst wenn wir dann auf 2,5 und
3,
das ja wird immer noch für den HSV.
Ich denke auch, das ist durch, aber wir schauen mal, morgen kommt die Aufstellung raus,
genau.
Dann werden wir die Quote prüfen, weil ich glaube, dann ist die Quote mehr oder weniger fix. Und dann schauen wir mal.
Ja, machen wir. Also
morgen Abend kurz vorm Spiel, haben wir ja gesagt.
Genau.
Genau.
Zählt die Quote, ne?
Genau. Okay, so. Dann.
Ist das sonst noch irgendwas zu beschnacken?
Ich glaube
nicht. Für heute nicht.
In Fürth haben sie den Trainer entlassen.
Oh, ja, stimmt.
Den Börnitsch oder Bornitsch oder Buric oder so.
Buric. Ah ja, stimmt. Nach der Klatsche.
Ja.
Eben. Und was hatten wir noch? Ich hatte vorhin noch so einiges.
Ja.
Oh, viele, wenn es dir einfällt, Donnerstag ist ja auch bald.
Nee, also Lasogga und Jung kommen hier, spielen nicht mit. Arp und Özcan sind dabei. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ach so, wir klagen anscheinend jetzt.
Gegen Kühne.
Nee, nicht das mit Kühne meine ich jetzt nicht, sondern wegen Klebern immer noch. Wir haben da noch 2,5 Millionen zu.
Ach so.
Auf die wir immer noch warten.
Ach so.
Von dem brasilianischen Verein oder von welchem?
Ja, ja. Oh. Und ich glaube, die haben ihn inzwischen auch schon wieder verkauft und deswegen wollen die auch irgendwie nicht zahlen oder ich weiß das nicht.
Na ja. Wollen wir Erik Portemonnaie öffnen? Fertig.
Ne? Und mit Kühne ist auch irgendwas, aber das habe ich nicht so recht verstanden. Und zumal auf der einen Seite klagen wir, auf der anderen Seite will er wieder Geld geben hier also sind wir im Gespräch und er will Geld geben fürs Stadion und all sowas.
Ja, ich denke, das geht das nicht. Viel hängt wahrscheinlich jetzt auch mit der neuen Anleihe zusammen und ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen auf die finale Auflösung warten. Das ist natürlich jetzt viel Stoff für Interpretation. Ich bin jetzt auch nicht so ganz im Thema, inwieweit sich der Verein wie mit Kühne, wir kennen jetzt auch nicht alle Verträge oder ich kenne zumindest gar keinen Vertrag, weiß ich nicht. Es ist immer so ein Hin und Her mit Kühne, das ist ein Kreuz, was wir noch ein paar Jahre tragen müssen, glaube ich. Da werden wir, glaube ich, immer wieder irgendwelche Themen auf die Agenda bekommen, die Kühne, Darlehen, HSV-Beteiligung, das werden wir, glaube ich, noch eine ganze Weile, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten und irgendwann ist das Thema auch ermüdend und undurchsichtig.
Also undurchsichtig vor allen Dingen, weil ich bin mir auch nicht sicher, dass die Presse da auch hintersteigt, was da richtig los ist. Und es kommen ja immer nur Bruchstücke raus, weißt du, und der Rest, der wird sich dann irgendwie zusammengefriemelt und deswegen bin ich mir nicht sicher, dass so.
Nee, bin ich mir auch nicht. Ich glaube, dass es
real ist.
Ich glaube, das ist so ein Thema, das sollten wir im Rahmen des Aufstiegs in die erste Bundesliga mal ein bisschen, wir als Fans, mal ein bisschen beiseite lassen, weil da gibt es jetzt 10.000 Experten mit 20.000 Interpretationen, wie welcher Vertrag mit Kühne aussieht. Ich glaube, so richtig durchsteigen tut da keiner mehr bei den Verträgen, die von sonst wem abgeschlossen wurden über die Jahre. Da muss man jetzt, glaube ich, einfach mal abwarten.
Also ich hoffe ja, dass keiner mehr nicht stimmt, weil ich hoffe, dass Bernd Hoffmann und vor allen Dingen hier Frank Wertstein, der den Vertrag ja auch aufgesetzt hat, weiß, was da drin steht.
Das hoffe ich auch, aber ich kann das alles nicht mehr so ganz, wann welcher Vertrag und welches Darlehen zu welchem Zeitpunkt von wem geschlossen wurde.
Eben.
Das ist, wir haben uns da so abhängig gemacht, das ist ein Thema, was mich mittlerweile massiv nervt, wo ich mir wünsche, dass der HSV, auch wenn es noch ein paar Jahre dauert, sich da irgendwann wieder befreien kann. Aber ja, das.
Wobei ich glaube, das wird alles, wenn Kühne merkt, dass hier gut gearbeitet wird, also wenn Becker seine Arbeit gut macht, wenn Wolf seine Arbeit gut macht und Wertstein und Hoffmann die Finanzen, also das Wirtschaftliche auch im Griff haben, dann wird er auch zufriedener sein und dann wird das auch ruhiger werden. Und zumal Hoffmann einer ist, der auf klare Kante setzt. Der eiert nicht so rum wie Didi, weißt du?
Es kann aber auch sein, dass Kühne den Eindruck hat, dass gut gearbeitet wird und jetzt doch noch versucht, seine Kohlen irgendwie zu sichern und die doch sich auszahlen lassen zu wollen. Das ist, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist ein Thema, was mich momentan so ein bisschen am Rande beschäftigt, aber eigentlich versuche ich es wegzuschieben, weil das, da wird sicherlich noch genug in der Presse stehen und von Experten diskutiert. Das lasse ich jetzt erstmal außen vor, bis wir ganz genau wissen, wohin die sportliche Reise geht, weil ich hoffe, dass wir durch die sportliche Reise nach oben irgendwann auch wieder in der Lage sein werden, etwas selbstbestimmender diesen Verein auch wirtschaftlich so zu führen, dass wir irgendwann gar nicht mehr über Kühne diskutieren müssen. Das wäre wünschenswert. Das muss das finale Ziel sein und ich hoffe, dass die Verantwortlichen auch genau in diesem Sinne handeln.
Ja. Ja, ich meine, wir werden uns nicht von Kühne trennen können, weil er ist ja schließlich zweitgrößter hier Anteilseigner mit bummelig 20%. Und aber dass man ihn eben im Hinterkopf hat, weißt du, okay, da ist ja noch der Kühne, aber ansonsten dann eben nichts mehr. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass er mal aufhört, immer ständig diese Interviews zu geben, vor allen Dingen gerade vor Saisonbeginn. Ja. Oh, da kriege ich immer.
Ja, das ist auch so ein Thema, ne? Es ist irgendwann, es nervt und ist müßig und.
Mit Drittligamanager und Drittligatrainer und der Trainer muss jetzt aber liefern und all solche Sprüche und was soll das? Meine Güte, er gefährdet damit bloß seine Investitionen. Das muss er sich mal vor Augen halten, ne?
Ja. Aber Jungs, lass uns morgen erstmal auf das Pokalspiel konzentrieren.
Jawohl.
Und über den netten Herrn können wir immer noch diskutieren und reden. Und ja.
So ist es.
Ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute. Freuen uns morgen auf das Pokalspiel. Dann, du wirst wahrscheinlich ins Stadion gehen, nehme ich an. Wenn du nicht total krank bist.
Wenn ich nicht total krank werde, versuche ich es. Aber momentan sieht es eher nach Couch aus und nicht auf meinem Plätzchen sitzen, aber mal schauen, vielleicht geschehen noch Zeiten und Wunder.
Ja, ich werde morgen auch, also ich hatte erst vor, in der Kneipe gucken zu gehen, aber ich glaube, ich werde es auch zu Hause auf der Couch oder vom Bett aus gucken, weil ich auch ein bisschen angeschlagen bin.
Ja,
ich
ja.
Ich muss einfach rausgehen.
Schon wieder Karneval, ne?
Ja.
Angeschlagen.
Genau.
Ja, schön.
Gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns in Folge 14 wieder. Die kommt dann wahrscheinlich am Freitag raus. Und hoffen, dass wir dann im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.